Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, denn ich kann heute wieder ein Interview mit dir teilen, das ich mit Julia Strobel geführt habe. Die ist Vereinbarkeitscoachin und spezialisiert auf Väter und die Anliegen von Vätern, die Herausforderungen, die Väter in ihrem Alltag mit Familie und Beruf, ja, denen, die da so begegnen. Und darüber haben wir gesprochen, was an Vaterschaft heute herausfordernd ist, wie aber auch Arbeitgeber und PartnerInnen, die Väter unterstützen können. Und ja, ich wünsche dir und euch viel Freude. Das ist, glaube ich, eine Folge, die man auch wieder sehr gut gemeinsam hören kann. Und um da mehr zu erfahren, wie eben auch traditionelle Rollenbilder und Erwartungen an Väter sie in ihrer aktiven Vaterrolle eben eingrenzen und wie Väter aber auch damit umgehen können. Wenn ihr euch für eine gemeinsame Auseinandersetzung zum Thema Equal Care interessiert, dann lade ich euch herzlich ein, in meinen Eltern als Team Online-Kurs zu kommen. Da geht es unter anderem eben auch um die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Rollenbild, weil wir können Equal Care eben nicht nur organisatorisch betrachten. Wir müssen auch tiefer schauen, was es eigentlich verhindert oder was es so herausfordernd macht, auch in der Auseinandersetzung. Ich verlinke dir die Infos in den Shownotes. Da gibt es eine Warteliste. Es wird nach dem Sommer ein nächster Kursdurchlauf starten. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dieser neuen Folge. Liebe Julia, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, Hannah. Sehr schön. Ich freue mich wirklich sehr.
Du arbeitest ja mit Vätern. Und ja. Deswegen interessiert mich total, was sind denn die Themen, mit denen die Väter so zu dir kommen? Und kommen die hauptsächlich allein oder kommen die mit ihrer Partnerin zusammen?
Also es gibt beides. Die letzte Frage. Es gibt Väter, die mit ihren Partnerinnen kommen, aber es kommen Väter auch alleine. Es gibt da auch wieder zwei. Manchmal kriegen die einen Anstupser durch ihre Partnerinnen, weil die das irgendwo gesehen haben. Die Mütter sind in dem Bereich aktiv, um zu gucken, wo gibt's Hilfe und sowas. Das machen Mütter mehr als Männer. Aber es kommen auch manche direkt aus sich heraus und sehen das irgendwo oder haben es gehört. Und die kommen mit Themen. Ich würde sagen, also eins der Hauptthemen ist Belastung. Also ein Gefühl von Stress, von Überforderung, der sich meistens aus dem Job speist, aber der natürlich Auswirkungen hat auf das gesamte Familienleben, gerade wenn die Kinder noch klein sind. Es kommen dann auch die Themen Partnerschaft. Manchmal hängt das zusammen, weil die Partnerschaft drunter leidet. Und es kommen manchmal Väter, die, wo es tatsächlich auch um die Beziehung zum Kind geht. Also die so sagen, ach, ich merke irgendwie, wie soll ich das so richtig angehen? Oder manchmal sagen sie, unser Kind ist irgendwie schwierig oder hat einen schwierigen Entwicklungsschub. Und das steht dann aber im Gespräch gar nicht mehr im Fokus, sondern dann geht es nochmal um Beziehungsarbeit. Und manchmal sind es Patchwork-Papas. Da ist dann die Patchwork-Situation auch herausfordernd. Das würde ich sagen, sind so die Hauptthemen eigentlich, die vorkommen.
Und jetzt hast du ja gesagt, Stress, Belastung, was ist das denn, was den Vätern dann vor allem Druck macht, sozusagen aus der Familie oder aus dem Job heraus?
Also der größte Druck ist, dass sie manchmal auch in Jobs sind, die verantwortungsvoll sind oder die viel von ihnen verlangen, wo sie vielleicht auch in der Führungsaufgabe sind und in einem Arbeitsumfeld sind, die wenig, entweder gar nicht familienfreundlich, wenig familienfreundlich sind und wo die Kultur einfach nicht so ist, dass ein Vater sagen kann, okay, ich bin heute um 3 Uhr weg oder ich möchte einen Teil zu Hause arbeiten oder es geht halt so weit, dass E-Mails noch am Wochenende beantwortet werden müssen, dass abends nochmal ein Message reinkommt und die müssen nochmal was sagen. Es gibt manchmal Jobs mit Dienstreisen, die länger sind und so weiter. Also es ist so ein Es kommt auf der einen Seite vom Arbeitgeber, weil das der Druck da ist. Aber dann kommt natürlich schon auch dazu, wie die Väter ihre Arbeit verstehen und welches Bild sie davon haben und wie sie, also Thema Grenzen setzen, sagen, nee, ich bin jetzt einfach nicht mehr erreichbar, ich lese die E-Mails nicht mehr, ich bin out of office sozusagen. Und da in so einem Gewissenskonflikt sind, wir sind dann auch schnell bei alten Rollenbildern, dass ich da performen muss, dass ich da Leistung bringen muss. Und manchmal spielt natürlich auch ein finanzieller Druck mit rein. Also wenn Paare in diese Schiene gekommen sind, dass der Mann der einzige Verdiener ist oder der absolute Hauptverdiener, sagen wir mal so. Und dann sind in Städten wie Hamburg, bist du sehr schnell, dass du nicht sagen kannst, ich kann nicht weniger arbeiten, das geht nicht. Und wie machen wir das? Und dann scheint es so schwierig zu sein, das anzugehen, also insgesamt anzugehen, dass sie da tiefer und tiefer reinkommen.
Ja, Stichwort Rollenbilder hast du gerade schon genannt. Ich spreche ja ganz viel über das Rollenbild der Mutter immer wieder und natürlich auch thematisiere ich das Rollenbild des Vaters. Wie würdest du denn sagen, ist es im Wandel, dieses Rollenbild?
Also es ist im
Wandel. Der Anspruch, der sich da entwickelt.
Ja. Also das, was sich entwickelt, ist eben, also das, was ich als Hauptentwicklung sehe, ist, dass Väter tatsächlich emotional näher ran wollen. Dass sie rauskommen wollen aus dieser Distanz zur Familie. Es geht um eine ganz andere Form von dabei sein, wirklich Teil des Ganzen zu sein. Also nicht der ewige Supporter von außen, der sozusagen das Geld zuschießt, sondern eine große Sehnsucht. Also ich würde es im Moment manchmal noch eher als Sehnsucht beschreiben, wirklich dabei zu sein und diese Emotionen zu erleben, diese Nähe zu erleben und da nah dabei zu sein. Und ich glaube, der andere Teil davon ist auch was abzugeben von dieser anderen Last, die da des ewigen Supporters ist, des ewigen ich muss mich um diese ganzen Finanzen, sage ich jetzt mal, und dass diese Familie aufgestellt ist, muss ich mich sozusagen alleine kümmern, sondern diese große Wunsch nach Partnerschaftlichkeit wirklich. Also den sehe ich schon. Der ist schon auf jeden Fall da. Und das ist die Richtung, in die es geht.
Und da fehlen Vätern ja auch ähnlich wie Müttern Vorbilder.
Ja.
Und was siehst du, was sozusagen da die Schritte sind, ne? Welche innere Arbeit ist da eigentlich aus deiner Sicht sozusagen notwendig, um in diese neue, in Anführungsstrichen, Vaterschaft hineinzuwachsen? Und vielleicht auch schon, welche Rolle spielen eigentlich Mütter dabei? Also das ist ja, also ich denke immer gerade in meiner Haltung von Elternschaft als Team, also irgendwie ist das ja auch ein gemeinsamer Prozess, oder?
Total. Das ist ein total gemeinsamer Prozess. Weil wir immer, wenn wir Veränderungen brauchen und wenn wir immer sozusagen uns eher nach innen wenden, ich glaube, im Außen die Sicherheit haben, dass wir das dürfen. Das ist immer die Aufgabe an die Partnerschaft, an dieses Team. Also wenn du einen anderen Partner willst, dann musst du zulassen, dass ich schlinger, dann musst du zulassen, dass ich auch Fragen stelle, dass ich unsicher bin, dass ich Fehler mache, dann müssen wir diesen Prozess gemeinsam machen. Also ich glaube, das ist das, was immer der Partner, die Partnerin tun kann, zu sagen, ich bin an deiner Seite und wir wissen nicht beide, was am Ende dabei rauskommt, aber wenn du dich auf die Suche machst, dann bin ich da. So, ich glaube, diese Stabilität wäre total wichtig. Die Suche, das, was die Väter machen, ist natürlich eine Innenschau, ist manchmal eine Rückschau. Also wir sprechen viel auch über die eigenen Väter. Wie sind sie geprägt? Was war da zu Hause? Was für ein Ton war das? Wie ist der Vater aufgetreten? Welche Aufgaben hat der Vater übernommen? Ja, also das ist so das Erste und das ist das Stärkste überhaupt, das uns geprägt hat. Ja, auch von abwesenden Vätern. Manchmal gab es dann auch Patchwork-Situationen, die schwierig waren und so weiter. Also das ist immer der Ausgangspunkt, finde ich. Ist immer der Ausgangspunkt. Ja. Und daraus entsteht dann, bist du dann schnell auch so am, da haben sich dann Glaubenssätze festgeschrieben, wie man so zu sein hat. Und ich glaube auch ganz stark Glaubenssätze, was man kann. Also ich glaube, dieses, dass den Vätern ab oder den Männern, dass die zu hören gekriegt haben, dass sie das nicht können, die emotionale Arbeit. Das ist die größte Krux. Also ich habe dann Väter, die da sitzen und sagen, ja, das kann halt die Mutter besser. Ja, und dann muss man sofort reingehen, und das wäre auch in der Partnerschaft immer, sofort zu sagen, ja, warum glaubst du das? Wie erlebst du dich denn? Und wieso setzt du dich nicht, das ist dann der nächste Schritt aus der Auseinandersetzung, wieso setzt du dich der Situation nicht aus? Und du musst dich dieser, das ist dann die Auseinandersetzung mit dem Kind und so weiter, du musst da dann rein, bitteschön, da ist, musst du es tun.
Ja, und dafür braucht man ja auch eine starke Motivation einfach oder einen hohen Leidensdruck, ne?
Also
um in diese Veränderung zu gehen. Und der scheint ja oft, oder ich meine, der ist einfach strukturell bedingt immer noch bei den Vätern, würde ich jetzt mal behaupten, einfach, ne, der braucht länger sozusagen. Der Leidensdruck muss immer noch höher sein, weil sie eben, ne, genau, können wir jedenfalls alle Statistiken angucken, ne, eben den geringeren Anteil der Care-Arbeit übernehmen müssen, sozusagen. Ja, ne,
oder,
ist das der Grund sozusagen, dass da einfach sozusagen diese Verzögerung, also ne, dass dann die Emanzipation der Väter natürlich sozusagen einfach ein bisschen versetzt mit der Mütter läuft? Oder was siehst du sonst noch an Gründen dafür?
Ja, also ich glaube, erstens sitzt das so unglaublich tief. Es sitzt so wahnsinnig tief. Ein kurzer Exkurs, dass gestern Abend auf Arte ein ein Format zu Vätern war. Und die haben das historisch aufgerollt, wo unser Patriarchat herkommt. Also es waren wirklich die Griechen, die Römer und so. Okay. Und da habe ich gedacht, ja, da, ja klar, dass das sozusagen so tief in unsere Kultur eingeschrieben ist. Das heißt, alles, jeder, der sich dagegen sozusagen das in Frage stellt, der stellt wahnsinnig viel in Frage. Es kostet viel Kraft so. Also deswegen ist das so. Ich glaube trotzdem manchmal, dass es, das ist wahrscheinlich auch eine Sozialisationsfrage, dass Väter, dass Männer nicht erzogen sind dazu, Hilfe anzunehmen, also überhaupt auf die Idee kommen, Hilfe zu holen, und dass sie die Probleme, die sie empfinden oder so, sehr schnell kleinreden. Also sie sind immer in dem Modus, also erstens, wir lösen schnell ein Problem oder ja, die anderen kriegen es doch auch hin oder ja, ist ja nicht so schlimm. Also ich habe auch wirklich gedacht, ja, die erzählen mir dann von irgendwas und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Dann sage ich, ja, aber du bist ja trotzdem hier. Also wenn es auch nicht so schlimm ist, lohnt es sich ja vielleicht trotzdem drüber zu reden. Also diese Haltung, ja, also das ist anders als bei Müttern, glaube ich. Also die wirklich einfach dann sagen, hier ist was, das ärgert mich, ich brauche dafür eine Lösung, ich brauche dafür Hilfe. So, das ist nicht so eine Haltung, die Männer haben. Es hat beides Vor- und Nachteile. Also ich finde es manchmal diesen, was man den Männern auch sagt, die sind stärker lösungsorientiert. Ja, also sie gehen schneller in die Lösung. Ich finde es manchmal sehr hilfreich, und ich erlebe auch Väter im Coaching so, dass die sehr an Lösungen interessiert sind und sehr daran, wirklich auch Veränderungen herbeizuführen, so. Und nach Schritten, ganz konkreten Schritten fragen und so. Also die wollen dann vorangehen, ja. Die sind dann nicht, das ist nicht ein Suhlen im Problem jetzt über total überspitzt formuliert, sondern die wollen dann, okay, was muss ich machen? Was kann ich verändern? Wo? Und dann arbeiten wir sehr, sehr konkret Schritte, die man dann machen kann, ja.
Ja, das erlebe ich auch auf jeden Fall. Die Lösungsorientierung, und dass es auch für viele ungewohnt ist, tatsächlich genau erstmal, aber trotzdem diese Herausforderung anzuerkennen oder auch den Schmerz, der da teilweise sitzt für beide oder auch für die Partnerin, ne? Und ihren eigenen Schmerz überhaupt auch wahrzunehmen oder zuzulassen.
Ja, total.
Dass das schwer ist. Ja,
das ist total schwer.
Aus den genannten Gründen.
Es ist, denen fehlt wirklich Worte dafür fehlen. Ja, also es ist manchmal, irgendwann werde ich das mal machen, so ein Gefühle erklärt für Männer, so, also die, ja, dieses, es ist auch eine große Angst am Anfang, wenn sie, oder was heißt eine große Angst, aber es gibt wirklich eine Sorge dafür, dass sie jetzt dann mit mir, dass das nur so ein Gefühlsgerede ist. Und die Angst kommt einfach daher, dass sie das, dass das fremdes Terrain ist.
Ja. Ja, ja.
Also frag mal einen Mann einfach so, wie es ihm geht. Ja? Und er darf nicht mit gut oder schlecht antworten. Ja. Was ist da an Repertoire da, um den eigenen Gefühlszustand zu beschreiben? So, ja? Das ist ein tolles Feld, finde ich, immer so für Paare, auch so dieses klitzekleine, jeden Tag. Wir machen das auch manchmal auch so mit den Kindern. Also welches Wort fällt dir irgendwie kurz ein oder so? Es ist wie ein Ich finde, manchmal ist es ein Muskel, den die Männer trainieren müssen. Das ist der Gefühlsmuskel sozusagen. Mhm. Was erlebe ich, was fühle ich? Sich rauszunehmen, auch kurz diesen Moment zu haben, das erstmal zu spüren. So, aber das ist, und da geht natürlich auch dann auch ein Coaching. Das sind dann auch Grenzen hin zur Therapie natürlich, die ich nicht berühre, die ich, von der ich, denen wir uns ja klar abgrenzen. Aber das hat natürlich Einwirkungen auf Erziehung, auf deine Paargemeinschaft und so weiter. Klar, ne? Dieser Wunsch oder dieser Ansatz, immer schnell Lösungen zu finden und nicht da zu bleiben, wo das Problem ist, sage ich jetzt mal, glaube ich, hat stark damit zu tun, dass sie eben so sozialisiert sind erstens. Also finde die Lösung, geh voran, mache. Ja, und aber auch, dass sie einfach fühlen, wie geht's mir, wie geht's vielleicht auch der Partnerin, das ist Unsicherheit, das ist unbekanntes Terrain teilweise, ja, und das kennt man von sich selber, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht wohlfühle, verlasse ich den Zustand, so schnell wie möglich, ja, und das auszuhalten und zu sagen, also das überhaupt zu spüren von sich, ich fühle was, ich kann es überhaupt nicht benennen. Mir fehlt wirklich die Sprache dazu. Also lasse ich es lieber und schlag dir eine Lösung vor und geh aus der Situation raus und geh wieder da, wo ich mich sicher fühle, was ich kann, nämlich das Machen, das Lösung anbieten. Ja? Aber das Aushalten von Zwischenzuständen, von Unsicherheiten, von Gefühlen, die ich gar nicht benennen kann, das ist natürlich das Schwierige. Für mich selber, wenn ich meine Partnerin gegenüber habe, also wie viele Frauen, glaube ich auch, das wirst du kennen und das werden alle kennen, die das hören, kennen die Situation, dass du als Frau ein starkes Gefühl hast. Meistens sind es traurige Gefühle, dann wenn die so hochkommen und du bist verzweifelt, du siehst gerade keine Lösung, du bist traurig, du weinst und so weiter. Und der Partner kann es fast nicht aushalten. Kann es fast nicht aushalten. Und möchte sofort dir was anbieten. Und entweder wird es weggewischt, das ist doch nicht so schlimm. Das ist auch, das nicht aushalten zu können. Oder ja, was willst du denn? Was brauchst du denn? Und das sind Ausdruck von ganz großer Unfähigkeit. Und wenn man darüber rauskommt als Paar, also ich erzähle das immer so ein bisschen im Witz, aber auch die Entwicklung, die ich in meiner Partnerschaft da hatte, ist dann einfach irgendwann zu sagen, ich möchte jetzt von meinem Problem erzählen, ich will jetzt keine Lösung. Mir tut es gut, wenn ich einmal kurz darüber erzähle. Und dann weiß das der andere und kann sich dann hinsetzen und mir einfach nur zuhören. Ja? Aber das ist ein Lernprozess, das ist dieses innere Lernen. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Hast du noch weitere Ideen, so ganz praktischer Natur, wie Paare da sozusagen im Alltag mit umgehen können? Also wenn sie das erstmal erkannt haben, dass das eben ein Muster ist, ne? Genau, weil das ist ja was in vielen Partnerschaften herausfordernd einfach ist, mit den Prägungen des jeweiligen Rollenbilds umzugehen und Stück für Stück sozusagen ist zu gucken, wie können wir es denn gemeinsam überwinden oder miteinander aushalten, sage ich mal, dass das eben auch teilweise schwer ist, dass wir so unterschiedlich geprägt sind.
Ja, also wenn man das schon kann, wenn wir da sind, dass solche Sachen schon gesagt werden können, ich glaube, dann ist schon die halbe, dann ist ganz, ganz viel erreicht. Ja, wenn jeder für sich sozusagen, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig dieser erste Schritt ist. Wirklich, das sage ich immer. Ja. Unterschätzt es nicht, wenn ihr nur das feststellt und beide da anfangen zu denken, da fängt viel an. Ja. Das zweite ist immer, also das, was ich meinte, diesen Safe Space zu sagen, also dieses auch auszudrücken, ja, und es ist auch wichtig, dass der Partnerin das sagt, der Partner zur Partnerin, ja, können wir uns gegenseitig diesen Safe Space geben, wenn wir uns hier auf die Reise machen, jeder für sich und bei dem einen ist es mal stärker in die eine Richtung, so und in die andere Richtung, das ist wichtig. Das zweite finde ich immer so, auch eine Fehlertoleranz und auch das zuzulassen, dass man auch mal es nicht sofort klappt. Das ist schwierig. Ich glaube, dass das Frauen ein bisschen schwerer fällt. Die sind ein bisschen die Frauen haben es gern gleich schön und perfekter so. Also da fehlt manchmal zu sagen, ja, dann war es das jetzt halt noch nicht so. Und ich finde ja immer, der Umgang mit unseren Kindern ist einfach total hilfreich in dem Sinne. Also wir können uns auch Väter ermuntere ich immer, sucht den Umgang so intensiv, wie ihr könnt mit euren Kindern und sucht ihn auch alleine. Das ist auch total wichtig. So alleine wie möglich, auch über längere Zeiten mal alleine, nicht nur so 2 Stunden am Nachmittag, sondern versucht euch wirklich mal darauf einzulassen, weil eure Kinder einfach, was soll ich sagen? Erstens sind sie der Spiegel, wenn du, ja, so, aber sie sind einfach, da sind noch keine Filter und da ist, da sind ja zum Beispiel auch, also ich sage immer diese Übung mit den Gefühlen. Für Kinder haben Gefühle keinen negativen oder positiven Wert. Also Wut und Traurigkeit ist nicht schlechter als fröhlich sein oder irgendwas. Und ich sage immer so, die eine kleine Übung für Männer, wenn dein Kind traurig oder wütend ist, einfach nur aushalten. Du musst gar nichts machen. Üb das mal. Üb das mal ein paar Wochen und Monate. Je nachdem, wie alt dein Kind gerade ist. Das ist eine der besten Schulungen. So dieses, und dann sei einfach nur für dein Kind da.
Ja.
Wenn du willst, kannst du mit ihm üben, Gefühle zu benennen. Also wenn Kinder noch klein sind, finde ich, ist das eine tolle Möglichkeit für Väter zu üben. Sag doch mal, du bist traurig. Total. Ja, bring dir das mal über die Lippen. Bist du gerade traurig? Ich bin auch gerade traurig oder so. Ne? Oder was fühlst du denn gerade? Kann man das Kind auch mal fragen? Und wenn du das machst, hast du schon ganz viel.
Ja,
glaube ich.
Absolut, ist Care-Arbeit, denke ich immer. Ne? Deswegen ist ja aber die Frage, wie überwinden wir die Hürde, überhaupt die Care-Arbeit zu übernehmen? Ne? Weil wenn das erstmal passiert, genau, dann ist das natürlich das ideale Lernfeld, ich meine, für alle Geschlechter letztendlich, ne? Es ist ja auch, also ja, ich denke, die Herausforderungen sind eigentlich auch ähnlich, nur auch aus einem verschiedenen Leidensdruck halt heraus oder aus verschiedenen Prägungen heraus.
Ja.
Also dieses zum Beispiel für die eigene Bedürfnisse einstehen oder eben genau sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist ja einfach genau das Zusammensein mit Kindern das perfekte Lernfeld oder man kann einfach sich so wunderbar gemeinsam auf den Weg machen. Ja. Aber es ist eben die Frage, genau, bin ich da überhaupt schon, ne? Kann ich mich der Situation aussetzen? Und gerade wenn ich das ja vermeide, ist das natürlich auch eine Hürde letztendlich. Also jetzt können wir ja auch unterstellen, dass das auch ein Grund ist, also abgesehen von struktureller Abwertung natürlich von Care-Arbeit, weil wir ja auch Gefühle und Gefühlswelten sozusagen abwerten in einer patriarchalen Welt, ne? Ist das ja irgendwie schon das Hindernis überhaupt, in Elternzeit zu gehen? Also das ist ja den meisten wahrscheinlich einfach gar nicht bewusst. Es gibt ja immer diese vordergründigen Argumente, warum das halt nicht geht. Aber wenn wir jetzt sozusagen dahinter gucken, dann hat es ja mit der Ablehnung eben dieser vermeintlich weiblichen Sphäre oder dieser Gefühlswelt zu tun.
Ja.
Und dann beobachtest du ja aber auch natürlich, was da für Chancen so drin stecken oder was sich dann entwickelt, ne, wenn man sich eben für diese Welt öffnet. Was beobachtest du, wovon Väter letztendlich überrascht sind? Also weißt du, ich vermute, dass sie oft gar nicht damit rechnen, was da auch so passiert in diesen Prozessen dann mit dir. Oder dann kommen sie vielleicht, das ist meine These, ne? Irgendwie, wir wollen unseren Alltag irgendwie besser organisieren und irgendwas klappt hier nicht. Und dann guckt man ja nochmal viel tiefer hin, als wirklich, wir wollen nur mal was umorganisieren. Was denkst du, wovon oder was beobachtest du, wovon sind sie überrascht? Oder ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen sind sie überrascht, wenn man sie mit der Frage konfrontiert, was würde denn jetzt passieren, wenn es immer so weitergeht? Wie säst du dann in einem Jahr hier? Oder wie würdet ihr hier beide vor mir sitzen in einem Jahr? Was wäre? Würdet ihr dann noch beide hier sitzen? Hättest du bis dahin einen Burnout? So, also wenn man ihn mal sozusagen in einer gewissen Drastik, die man aber dann, das ist der Vorteil, wenn wir von außen kommen, ne, als Coaches, sagen können. Und dann, das erlebe ich oft, dass sie dann, also dieses aus diesem ewigen Lösungsmodus, aus diesem ewigen Machen mal rauszutreten und die Konsequenzen zu bedenken. Ja. Und da hängt das mit zusammen, zu sehen, dass sie in einem System sind. Sie können alleine vor sich hin das machen. Aber sie sind ja meistens schon in einem Zustand, dass sie merken, dass die Partnerschaft leidet, dass die ihre Gesundheit leidet, ja. Also, dass sie nicht mehr gut schlafen, dass sie wirklich auch andere körperliche Symptome haben, und das denen zu spielen, dass das nicht gut ist, und so weiter. Und, ja, bis hin auch zu Elternpaaren, wie ist mit zweitem Kind, Kinderwunsch und so weiter. Und dann zu merken, ja, was hängt denn da eigentlich mit dran? Ja, ich fühle mich dem gar nicht gewachsen, weil das ist mir viel zu viel. Aha, warum ist das dann zu viel? Ne? Also das sind diese Fragen. Und also das ist überraschend, zu sagen, was wäre denn, wenn du nichts tust, die Konsequenz. Und dir klar zu machen, das, was du tust, hast Auswirkungen auf das System. Und das bringt dich aber auch wieder in eine, das ist ja wichtig, in positives Handeln zu kommen, zu merken, aha, wenn ich was ändere, dann habe ich die Möglichkeit, auf mein System zu wirken. Ja, mhm. Möglicherweise muss ich ein anderes System verlassen. Das betrifft meistens die Arbeit. Ist das ein Punkt, wo ich sage, da aus diesem System muss ich raus, weil mir das nicht gut tut? Oder was kann ich daran ändern? Das sind manchmal auch kleine Schritte. Ich habe Väter erlebt, die haben gesagt, ich gucke morgens jetzt nicht mehr auf die E-Mails. Ich gucke nach 18 Uhr nicht mehr in meine E-Mails. Und das hat schon dafür gesorgt, dass es besser ist. Wir als Paar machen abends um 21 Uhr die Handys aus und sitzen nur da. Also so manchmal sind es kleine, banale Schritte, weißt du, aber also rauszutreten aus dem, was, wie wir es immer bisher so machen und wie ich meine, als Mann, als Vater immer funktionieren zu müssen.
Ich finde es ja auch immer interessant, also es ist ja immer die Frage, was tue ich sozusagen, was kann ich selbst verändern, aber wie kann mich auch mein Umfeld unterstützen, Stichwort System. Was denkst du, können also die Partnerinnen konkret auch tun, um Väter sozusagen in diesem Prozess oder ihre Partner in diesem Prozess zu unterstützen? Und dann vielleicht auch, ne, was können Arbeitgeber tun? Also wir können noch mal so ein bisschen das vielleicht rauszoomen. Da gibt es ja sozusagen eben mehrere beteiligte Menschen.
Also bei Müttern noch mal, also es darf eben nicht eine Verurteilung stattfinden. Aha, der ist, also das ist nicht der erste Schritt. Der ist zu blöd, der ist unwillig, der macht ja nichts oder so. Sondern eben auch zu sehen, welche großen Herausforderungen auf der Seite der Väter sind und darüber ins Gespräch zu gehen. Also nicht, du machst ja nicht, sondern was hält dich eigentlich davon ab? Oder wo siehst du die Schwierigkeiten oder was würdest du gern verändern? So, das, glaube ich, ist die Mütter. Manchmal ist es so, erlebe ich auch, dieses Machen lassen. Ja, also dieses wirklich zu sagen, ich bin jetzt out, da bin ich nicht zuständig und damit dem Vater wirklich zu vertrauen, du machst das jetzt so gut, wie du das machst. Ich weiß, mein Kind ist in besten Händen. Ihr werdet es anders machen, als ich das mache und du wirst auch für Herausforderungen stehen, aber die habe ich auch gemacht. So, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, also das gibt's schon immer mal wieder auch, dass Väter berichten, dass sie einfach, dass ihnen nichts zugetraut wird und dass sie gar nie mal was machen können und so. Ist aber nicht die Mehrheit, aber es kommt immer mal wieder vor. Wirklich loslassen, machen lassen, eigene Erfahrungen machen lassen und so. Und immer wieder natürlich das Gespräch anbieten. Vielleicht auch mit jemand anders, aber da tun sich viele Väter, wie gesagt, schwer. Die haben das Gefühl, sie machen sich dann nackig. Aber es ist kein böser Wille, sondern es ist eine große, große Unsicherheit. Deswegen ist das Thema Sicherheit auf der anderen Seite so wichtig. Ne? Also ich biete dir die Sicherheit als Partnerin und bin für dich da, wenn du dich da verändern möchtest. Und ich möchte das gerne. Und so. Der nächste Kreis, der Arbeitgeber. Ja, also ich klar hören Väter Geschichten, wenn sie in Elternzeit gehen, wenn sie länger in Elternzeit gehen. Also das ist, das weiß jeder, ja. Und da kommt ein blöder Spruch und kann es nicht deine Frau und wieso so lang und so. Das ist natürlich, da musst du als Mann, das musst du auch erstmal wegstecken, ja. Und dann denkst du, ja gut, dann geht's halt nicht und dann kommt von zu Hause der Druck. Möglicherweise, also da kann sich viel Druck aufbauen. Der die Arbeitgeber müssen dringend daran, dringend, dass einfach, ich glaube, Vereinbarkeit wird in den Unternehmen noch zu oft unter der Mütterbrille gesehen. Also, dass da die Väter auch wollen, oder die jungen Männer, sage ich mal, das sind ja dann manchmal auch noch keine Väter, aber die haben den Gedanken in ihrem Kopf, das ist noch zu wenig auf dem Schirm. Ja? Und dass diese Vereinbarkeit auch mehr ist, als ich gehe nur 2 Monate in Elternzeit. Na, sondern dass da noch ganz anderes mit dran hängt. Thema Teilzeit.
Absolut.
Ja. Ja, dass das ganz wichtig ist. Und einfach auch eine Ermunterung, eine Kultur, zu sagen, klar machst du das, wir sehen, dass du Vater bist. Guck mal, jetzt ist dein Kind erstmal klein. Wie staffeln wir denn das? Gucken wir mal in die Perspektive. Brauchen Väter Thema Sicherheit? Aha, wie entwickle ich? Wie kann ich beruflich hier, bin ich safe? Ja, also kann ich auch mal sagen, ich gehe ein Jahr wirklich weit runter mit der Arbeitszeit und staffel das dann nachher, wenn die Kinder größer werden, ohne dass ich hier eine berufliche Perspektive verliere. Ja, so, das ist wichtig auf Arbeitgeberseite.
Ja, ich denke halt, das ist halt für alle so wichtig, ne? Also deswegen denke ich auch, muss man überhaupt differenzieren, frage ich mich auch wirklich, ne, zwischen Müttern und Vätern.
Ja.
Also wäre nicht eigentlich der konsequente Schritt, einfach Eltern zu adressieren und die genau die gleichen Maßnahmen anzubieten, weil, ja. Also ich meine, auch Mütter, ne, alle wollen eine berufliche Perspektive.
Absolut, absolut.
Und ja. Genau, also irgendwie finde ich es auch wirklich müßig. Manchmal denke ich mir so, boah, ey, wirklich, haben wir jetzt gerade irgendwie begriffen, genau, dass Vereinbarkeit überhaupt ein Thema ist, dann adressieren wir nur die Mütter. Also da sind Unternehmen, meine Wahrnehmung, auch einfach total hinterher. Also ich meine, Politik halt auch,
total,
aber
ja.
Man wirklich denkt, das ist einfach immer schon drei Schritte zu langsam für die Lebensrealität von Menschen.
Mein Traum ist eigentlich, dass wir dahin kommen, dass irgendwann ein Arbeitgeber ein Bewerbungsgespräch führt und da sitzt ein Mann mit 28 und der Arbeitgeber ist überhaupt nicht in der inneren Auseinandersetzung, ich stelle jetzt Mann oder Frau ein, weil ich weiß, dass auch als Mann wird der Vater werden, der wird ein halbes Jahr in Elternzeit gehen, danach wird er seine Arbeitszeit reduzieren und dann wird er irgendwann auch wieder hochfahren mit der Arbeitszeit, aber ich werde den genauso einstellen, weil genau das Gleiche kommt wie bei der Frau, die ich da vielleicht auch vor mir sitzen habe. Das wünsche ich mir, dass wir so dahin kommen. Aber da sind wir noch nicht.
Nein.
Leider noch nicht.
Ja, und was denkst du, können wir gegenseitig nochmal voneinander lernen, wenn wir jetzt doch nochmal wieder differenzieren? Wie gesagt, unsere Wunschvorstellung wäre, dass es keine wirkliche Differenzierung zwischen Müttern und Vätern nötig wäre.
Mhm.
Aber wo wir jetzt eben von dieser unterschiedlichen Prägung gesprochen haben und eben wissen, es gibt sehr unterschiedliche Herausforderungen, aber auch Stärken durch diese Prägung. Was denkst du, können Mütter und Väter jetzt so ganz binär gedacht voneinander lernen?
Mhm. Also wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen jetzt pauschal ausgedrückt.
Mhm.
Was ich immer schätze wirklich an den Männern und Vätern ist diese tatsächlich, dass in diesem Lösungsorientierten was drinsteckt. Ja?
Mhm.
Also die sind schneller im, ach komm, lass machen. Ja? Und da steckt manchmal, finde ich, eine Qualität drin.
Mhm.
Zu sagen, wir probieren das jetzt einfach. Wir haben es nicht bis zum allerletzten Punkt durchgedacht.
Mhm.
Wir machen das jetzt einfach mal.
Mhm.
Ja? So. Das finde ich manchmal. Das merke ich auch bei mir selber, das tut mir manchmal sehr gut. Mach dir nicht so viel Gedanken. Also dieses, ne, wo wir manchmal denken, oh, so auch gerade mit den Kindern oder so, ja, lass die doch machen. Also ist doch, wir werden das schon rausfinden und also das finde ich manchmal eine starke männliche Kraft. Ja?
Mhm.
Also dieses sowieso eher nach, die sind ja auch eher nach außen orientiert, so dieses, finde schon auch explorativere, was da manchmal rauskommt. Ja, auch manchmal so ein bisschen in dem, ja, das diese Haltung, wie ich meine, das schaffen die schon oder das schaffen wir schon. So, das finde ich ganz gut. Das finde ich irgendwie eine Stärke, wenn man das kann. Wenn man sich dann nicht als Partnerin, deswegen ist vorher dieses Anerkennen der Schmerzen oder der Probleme wichtig. Man darf sich da nicht übergangen fühlen. So, das darf es nicht sein. Aber wenn man das nicht hat, dann finde ich, ist das eine starke männliche Kraft, die man immer haben kann. Und was ich auch noch sagen wollte, was auch einfach wichtig ist in dieser Partnerschaft und Auseinandersetzung, ist ja auch dem, an dem wir sozusagen längerfristig arbeiten, mal mit den Vätern ins Gespräch gehen, was willst du deinen Kindern denn vorleben? Ja, und da finde ich, da sind sie auch, da habe ich sie immer als total offen erlebt. Ja, also sie sind nicht Egoisten, die nur an sich denken. Also ein Vater, der eine Familie gründet sozusagen, das habe ich noch nie erlebt. Es gibt's auch, ich weiß auch, und ich weiß auch, habe auch im Umfeld natürlich Väter, wo es sehr schwierig ist. Aber eigentlich dieses Kommen, was wollen wir unseren Kindern denn mitgeben? Auch wie du dich verhältst und wie ich mich verhalte, so. Da kann man auch, finde ich, als Paar und als Eltern eine starke Kraft rausziehen, ja? Und du willst doch nicht, dass die Kinder jetzt erleben, dass du von 7 bis 20 Uhr arbeitest und dass das jetzt das Modell ist und so, ne? Da kann man sich, also über Eltern denken ja über sich hinaus. Und ich glaube, das tun Väter auch. Manchmal tun sie es anders als Mütter, aber sie tun es auch. Ich habe es nicht erlebt, dass sie es nicht machen.
Und was denkst du, können Väter von den Müttern lernen oder den Personen, die eben die jahrhundertelange Care-Arbeitserfahrung haben? Weil ich auch immer denke, ne, das ist ja immer so ein bisschen dieses sich am gleichen Geschlecht zu orientieren, schreibt ja auch immer. Ja, rollen wir dann letztendlich fort. Und also es ist in allen Welten so ein bisschen problematisch, ne? Frauen sollen nicht in der Erwerbswelt sich nur an Männern orientieren müssen und Väter eben oder Männer nicht in der Care-Welt nur an den Frauen. Aber gleichzeitig, also irgendwie muss da ja so eine Überschneidung, Vermischung und etwas Neues eben möglichst eigentlich ja entstehen.
Mhm.
Aber was denkst du, in der Reflexion in deiner Arbeit? Gibt es da so ein Bedürfnis, es ganz anders zu machen? Oder eben wo könnte man vielleicht auch sagen, ja, weißt du, da gibt es jetzt ganz viel Erfahrung zu. Das muss man gar nicht so anders machen.
Doch, also ich glaube, was sie nicht mögen, die Väter, ist natürlich, wenn die Mütter sozusagen auf diesem hohen Podest stehen in ihrer Mutterschaft und es ein Gefälle gibt. Ja, aber was sie lernen können, glaube ich schon, ist diese Form von hoher emotionaler, empathischer Anwesenheit und Präsenz. Also diese Fähigkeit, sich in den anderen reinzufühlen, und da ist der andere dann mit seiner gesamten Gefühlspalette so, ja?
Ja.
Das ist definitiv was. Ja, und das, da sind wir eben auch sehr schnell, deswegen sage ich auch, müsst ihr einfach viel Zeit zum Beispiel mit Kindern verbringen oder so, weil dies ist eine Fähigkeit, ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr das erfahrt. Ja, wie kommt so ein Kind aus der Kita nach Hause? Wie docke ich an? Was ist da gerade los? Weil das setzt sie ja nicht hin und erzählt mir, was los war. Und dann setzt diese Arbeit ein, diese Empathiearbeit, diese Gefühlsarbeit, und die muss man machen. Und dann trainiert man diesen Gefühlsmuskel sozusagen. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Und dann muss man das selber erleben. Also das ist ja auch, neben uns Müttern saß ja auch keiner und hat gesagt, dein Kind ist jetzt gerade traurig und du solltest jetzt mal schauen, ob es vielleicht ein bisschen Ruhe braucht oder so. Ja, sondern das habe ja ich auch alleine gemacht dann in der guten Stube. Ja.
Gibt's noch was, was du allen Vätern gerne mitgeben möchtest oder vielleicht auch Männern, die noch keine Väter sind oder das erste Kind erwarten letztendlich, ne? Was würdest du denen sagen? Sozusagen wie so einen kleinen Tipp, etwas, was es gut ist, sie zu ermutigen, sozusagen mitzugeben.
Also ich mache ja auch diese Geburtsvorbereitungskurse nur für die Väter, die da sind. Das ist eine ganz tolle Arbeit, das macht unglaublich viel Spaß und das ist ein ganz toller Moment. Und da ist immer der wichtigste Hinweis oder Tipp ist sozusagen, sich in ihrer Bedeutung für die Kinder und für die Familie ernst zu nehmen. Nicht zu denken, ich komme dann irgendwann, wenn die Kinder Eltern sind, in charge, sondern wirklich von Anfang an sich darauf einzulassen mit Haut und Haar sozusagen und sich ihrer Bedeutung für ihr Kind wirklich, wirklich bewusst zu sein. So. Und alles andere, was sich daraus ergibt, auch vielleicht gesellschaftlich, ist eine große Chance, die Männer jetzt gehen können. So. Also, dass ich auch sozusagen außerhalb des kleinen Kosmos Familie bewusst zu sein, dass sie damit daran arbeiten, dass sich neue Rollenbilder etablieren, auch für ihre Kinder, dass im Arbeitsumfeld andere Rollenbilder gelebt werden, das hat einen Impact und so weiter und so weiter. Also, eigentlich so im Sinne von, hey, ihr seid wichtig. Also, ihr in eurer neuen Vaterrolle, ihr seid wichtig und ihr dürft es voll ausfüllen.
Ja, das ist schön. Danke dir.
Danke
Julia, dir. Julia, sag nochmal, wo man noch mehr zu dir und deiner Arbeit findet. Ich kann ja ein paar Dinge in den Shownotes verlinken. Deine Website natürlich. Was wäre noch wichtig? Wo kann man noch mehr zu dir erfahren?
Also ich bin sonst noch auf Instagram unter Väter- und Elterncoaching. Kommt viel tatsächlich so über Väterthema, Eltern-, Familienthemen und so weiter. Und ich bin noch bei LinkedIn unter meinem Namen, Julia Strobel. Und das sind so die Hauptseiten, wo man mich finden kann.
Super. Ich verlinke das.
Danke.
Und hoffe, dass das noch viele Väter und Familien finden. Und danke dir sehr für deine Zeit und das Gespräch.
Ich danke dir, liebe Hanna.
Ja, wie immer hoffe ich, das war ein inspirierendes Gespräch für dich oder eben auch für euch gemeinsam. Habt ihr ein paar Gesprächsanstöße bekommen, die ihr jetzt vertiefen könnt und die ja für mehr Verbindung und Verständnis untereinander sorgen. Schaut euch, wie gesagt, super gerne an, was Julia so tut. Und von meiner Seite kann ich euch, wie gesagt, einladen, in den Eltern als Teamkurs beziehungsweise erstmal auf die Warteliste dazu zu kommen. Oder wenn ihr nicht warten mögt, meldet euch natürlich auch gerne für ein Vorgespräch, für ein Paar-Coaching. Und immer freue ich mich, wenn ihr diese Podcast-Folge mit anderen Eltern teilt, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet, ihm Sterne und Kommentare schenkt. Und ja, ich danke fürs Zuhören, sende viele liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen und bis bald zur neuen Folge.